Deutschlandfunk. Länderzeit.
Mit Petra Enzinger. Ich grüße Sie zu dieser Ausgabe der Länderzeit. Der Kohleausstieg, ja, der kommt. So viel steht fest. Wenn auch nicht so rasch, wie es sich vielleicht mancher wünscht. Die Kohlekommission will die Bagger in den Tagebauen noch maximal 19 Jahre lang Braunkohle fördern lassen. Ein zu langer Zeitraum? Alles eine Frage sicher der Betrachtung, werden wir heute hier in der Sendung erfahren. So mancher im betroffenen Revier hat jedenfalls mit dem Kompromiss zum Ausstieg aus der Kohle auch Hoffnungen geschöpft. Wird sein Haus vielleicht doch nicht weggebaggert? Andere wollen gar nicht weiter darüber nachdenken, haben mit dem Thema nach langem Kampf abgeschlossen, wollen nun endlich das Gemeindeleben jenseits der Baggergrube wieder neu und vielleicht zukunftssicherer gestalten. Was wird aus uns? Der bange Blick auf den Kohlekompromiss in den Revieren, das ist unser Thema heute hier in der Länderzeit. Und wie jeden Mittwochvormittag freuen wir uns über Mailzuschriften und Anrufe. Wenn Sie sich beteiligen mögen. Vielleicht leben Sie ja selbst in einer Tagebauregion, womöglich sind Sie längst umgesiedelt oder schauen auf eine Nachbarregion, in der vielleicht auch um die Dörfer gestritten wird. Sagen Sie uns Ihre Meinung, schildern Sie uns Ihre Erlebnisse. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Ich sage sie nochmal. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und Sie können die Nummer und Adresse auch auf unserer Internetseite finden, deutschlandfunk/länderzeit. Da finden Sie uns und auch die Sendungen zum Nachhören. Der Kohlekompromiss, ja, was sieht der vor? Ganz kurz gefasst, den Ausstieg bis 2038 und 40 Milliarden Euro für Maßnahmen in den Revieren. Ein entsprechendes Gesetz wird noch eingebracht. Bis Ende April sollen die Eckpunkte festgelegt und so noch in diesem Jahr wichtige arbeitsplatzaufbauende Maßnahmen angeschoben werden. Noch also wird viel geredet und versprochen und auch weiter gekämpft. Darüber können uns die Gäste heute einiges berichten. Jadwiga Marling ist Pfarrerin in Schleife in Sachsen aus Bautzen heute zugeschaltet. Grüße Sie.
Guten Tag, dobry dzień.
Und Thorsten Petsch ist uns aus Dresden, unserem Dresdner Büro, zugeschaltet. Er ist der Oberbürgermeister von Weißwasser in Sachsen, auch Sprecher der sächsischen Kommunen in der Lausitzrunde. Guten Morgen auch an Sie.
Einen schönen guten Morgen.
Und Herr Petsch, die Lausitzrunde, wenn Sie deren Aufgabe in ein, zwei Sätzen noch beschreiben könnten.
Ja, die Lausitzrunde hat sich vor circa 3,5 Jahren gegründet mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, wir müssen auf dieses Thema, was auf uns zukommt, aufmerksam machen. Wir müssen uns politische Verbündete suchen und das nicht bloß in den Ländern Sachsen-Brandenburg, sondern auch beim Bund und auch bei der EU, was am Anfang für viele unverständlich gewesen ist. Und also Hauptthema war, den Blick zu schärfen für das, was auf uns zukommt, denn wir haben einen starken Strukturbruch seit den 90er Jahren in der Lausitz erleben müssen, mit allen Konsequenzen, die damit verbunden waren.
Und da werden Sie uns auch noch einiges drüber erzählen. Das ist also eine Art Interessenvertretung, der sich auch immer mehr Gemeinden anschließen. Stefan Meyer möchte ich noch vorstellen. Er ist uns telefonisch zugeschaltet von der CDU, ein Abgeordneter im Sächsischen Landtag und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in der Oberlausitz, auch zu Hause. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
David Dresen ist hier in Köln im Studio von der Initiative Alle Dörfer bleiben. Er ist aus Kuckum heute Morgen angereist, einem Ort in Nordrhein-Westfalen, der, David Dresen, von der Braunkohleförderung wie noch betroffen ist.
Ja, schönen guten Morgen. Aktuell ist der Stand der Dinge so, dass im Rheinischen Revier, vor allem am Tagebau Garzweiler, noch 5 weitere Dörfer für die Braunkohleverstromung durch RWE zerstört werden sollen.
Mhm. Wir schauen später noch genauer ins Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen, auch mit unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper, der schon hier im Studio ist. Guten Morgen auch an Sie.
Guten Morgen, vielen Dank.
Und dann auch mit Andreas Pinkwart, dem Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, der uns dann zugeschaltet sein wird. Wie geht es den Menschen in den Revieren? Darüber sprechen wir also heute in der Lausitz etwa, Jadwina Marling. Wir haben gerade schon gehört, Sie haben uns begrüßt mit einem Gruß, der woher kommt?
Ja, ich bin Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Schleife. Das ist eine zweisprachige Kirchengemeinde, eine deutsch-sorbische Kirchengemeinde im Osten von Sachsen. Und wir haben mit der Braunkohle ganz besonders viel zu tun, da wir angrenzend sind an den Tagebau Nochten. Das heißt, seit Jahrzehnten sind die Menschen betroffen vom Tagebau. Teilweise haben auch immer schon wieder Umsiedlungen stattgefunden. Ja, und jetzt sind sozusagen aktuell, soll morgen ganz konkret der Grundlagenvertrag für die Umsiedlung von Mühlrose unterschrieben werden.
Das ist ein Ort, der betroffen ist, oder sagen wir mal der Ort. Ne? Es ist der einzige, der tatsächlich jetzt noch bedroht ist, weggebaggert zu werden.
In unserem Kirchspiel ist das derzeit der einzige, aber in der Lausitz selbst geht es auch noch um Proschim, was ein Ort beim Tagebau Welzow ist. Ja, und der ist um Mühlrose. Das ist natürlich eine sehr lange Geschichte. Und wenn morgen dann der Grundlagenvertrag unterschrieben werden soll, muss man aber dazu sagen, dass es dazu gar keine bergrechtlichen Voraussetzungen dazu gibt, weil die Rahmenbetriebspläne überhaupt noch nicht genehmigt sind. Das wird mindestens noch 4-5 Jahre dauern. Und das ist natürlich ein Fakt, der aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Kirche, schwierig ist, dass man hier eine vorzeitige Umsiedlung eingeleitet hat.
Und wenn Sie das so schildern, merkt man tatsächlich, das hat eine Vorgeschichte. Da gibt es sicherlich auch Befürworter, Gegner. Das ist eine sehr aufgewühlte Situation im Moment. Wie würden Sie das beschreiben? Wie ist die Stimmung da?
Ja, in Mühlrose kann man nicht anders sagen. Es ist ein sehr zerstrittenes Dorf. Durch Jahre und Jahrzehnte langes Hin und Her, ganz besonders. Und ja, also man muss sagen, die Menschen dort, egal ob sie nun umsiedeln wollen oder ob sie da bleiben wollen oder ob sie einfach nur noch resigniert sind, denen geht es derzeit überhaupt nicht gut, nein.
Sie haben schon gesagt, Nochten ist das Braunkohletagebaugebiet, Abbaugebiet. Das Lausitzer Braunkohlerevier ist ein Bergbaurevier im Südosten Brandenburgs und im Nordosten Sachsens. Dazu gehört neben Nochten noch Reichwalde, Welzow Süd und Jenschwalde. Thorsten Pötsch, Sie sind der Oberbürgermeister von Weißwasser, eine Kommune, die inwiefern mit dem Kohleausstieg auch zu tun hat.
Ja, uns betrifft der Kohleausstieg sehr intensiv, denn der Braunkohletagebau ist direkt vor der Haustür, sozusagen, wenn man den Ort verlässt. 400 Meter weiter befindet sich der Tagebau, der direkte Tagebau. Und die Gemeinden, die gerade angesprochen worden sind, wie Mühlrose, ja, die sind in Sichtweite von Weißwasser angesiedelt. Wir hatten Anfang der 90er schon mehrere tausend Arbeitsplätze, die in der Braunkohle abgebaut worden sind. Viele haben dort im Tagebau gearbeitet, haben in unmittelbarer Nähe im Kraftwerk Boxberg Beschäftigung gehabt. Und viele Tausende haben dadurch dann ihre Arbeit verloren. Und die anderen Menschen haben in Weißwasser und im Umland von der Glasindustrie gelebt. Weißwasser war mal der weltgrößte Glasstandort und auch zu DDR-Zeiten ein großes Glaszentrum. Und von dieser Glasindustrie ist nur noch eine Fabrik übrig geblieben. Und dadurch haben eben sehr, sehr viele Menschen die Region verlassen. Speziell Weißwasser hatte über 38.000 Einwohner und wir sind jetzt bei 16.500 Einwohner. Da kann man sich vielleicht in etwa vorstellen, wenn man sich mehr als halbiert hat, was dort in den letzten 30 Jahren passiert ist.
Die Gemeinde schrumpft enorm. Sie sind auch Sprecher der sächsischen Kommunen in der Lausitzrunde, haben wir schon angesprochen, als solcher. Wie erleben Sie da auch die Debatten in den Gemeinden in der Tagebauregion? Sie sagen, Sie blicken ja quasi in den Abgrund.
Ja, wir haben schon immer in den Abgrund geblickt, muss man sagen, aber wir haben uns nicht den Mut nehmen lassen und haben immer wieder versucht, Dinge so zu tun, dass es lebenswert ist in der Region. Wir haben eine wunderschöne Natur trotz des Tagebaus. Wir haben drei verschiedene UNESCO-Flächennebel unmittelbar vor der Haustür und in Weißwasser. Und das zeigt, dass es da ziemliche Differenzen beziehungsweise sehr viel Vielfalt gibt. Also auf der einen Seite Tagebau, auf der anderen Seite schönste Landschaften und schützenswerte Landschaften. Und das zieht natürlich Menschen wieder an und dieses Anziehen merken wir seit einigen Jahren, dass eben mehr und mehr Menschen wieder in die Heimat zurückkommen beziehungsweise auch neue Ansiedlungen stattfinden von Leuten, die sagen, okay, ich möchte irgendwo in einer Region leben, wo es vielleicht noch ein bisschen entschleunigt ist, wo nicht alles so hektisch ist und wo auf andere Sachen geschaut wird. Also es ist ein ziemliches Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und wir versuchten aber, dass uns nicht nochmal so ein Bruch passiert, wie eben in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre eben durch diese Initiative Lausitzrunde diese Aufmerksamkeit zu erhalten. Und die ist uns auch, glaube ich, gelungen, dass wir als Partner dort eben von der Bundesregierung, von den Ländern, aber auch in der EU uns einen Namen gemacht haben dahingehend, dass wir angehört werden, dass wir mit einbringen können. Und die brandenburgische Sprecherin, Frau Jantier, die Bürgermeisterin, von Spremberg, die hat es ja dann sogar geschafft in die Kommission für, ich nenne es ungern Kohlekommission, ich würde es lieber so nennen, wie sie eingesetzt worden ist, für Wachstum.
Ein langer Name, ja.
Das sagt natürlich sehr viel. Wachstum, Strukturwandel, ja, das ist das Thema, und Beschäftigung, ein ganz wichtiger Ausdruck. Und da haben wir sozusagen eine Stimme mitbekommen und haben dort die Interessen der Kommunen, der Menschen versucht mit einfließen zu lassen. Natürlich immer mit Kompromissen.
Man hört aber auch raus, da sind durchaus auch romantische Vorstellungen, wenn Sie von den tollen Landschaften, den Schützenswerten sprechen auch und von, aber eben auch Hoffnungen, die wie aussehen. Was hoffen Sie sich auch durch Umstrukturierungsmaßnahmen?
Also wir haben in diesen Abschlussbericht der Kommission ja viele Punkte reingebracht. Wir haben Clusterbildung dort angesprochen für Industriezweige, dass wir eben den Fokus auf Energiegewinnung weiter beibehalten. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen zum Beispiel. Wir wollen sehr stark oder verstärkt noch in die Forschung gehen mit den vorhandenen Universitäten in Cottbus, mit der Hochschule Zittau-Görlitz. Und wir gucken natürlich auch auf Ansiedlung im Bereich Behördenarbeitsplätze, die ja auch in die Diskussion mit eingebracht worden sind. Jetzt wird sich jemand fragen, na, warum Behördenarbeitsplätze? Aber es gibt auch Menschen, die im Tagebau arbeiten, in der Verwaltung zum Beispiel, die auch in Behörden arbeiten können und wo man in Zukunft auch Alternativen schaffen kann. Es ist ein langer Weg noch, 20 Jahre. Wenn man sich das anguckt, die Leute, die jetzt Mitte 40 sind, Ende 40, die schaffen die 20 Jahre noch bis zur Rente. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch viele junge Leute jetzt betroffen und das Kraftwerk und die Braunkohle kann jetzt nicht so erfolgen, der weitere Abbau in der Personalplanung, dass man jetzt erstmal sagt, man macht nichts mehr. Man muss trotzdem weiter ausbilden, weil man brauchte das Personal. Und mit diesem jüngeren Personal müssen neue Wege gefunden werden und auch die LEAG als Braunkohle vor Ort Unternehmen hier möchte sich ja wandeln, möchte neue Geschäftsfelder auftun und da sehe ich eben auch eine große Chance, die LEAG dort als Partner in Zukunft stark mit einzubinden in den Prozess.
Und wir hoffen, dass die LEAG zugehört hat. Stefan Meyer, Sie sind der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, sicher auch als Oberlausitzer nah am Thema dran und Sie kennen auch die beiden, die wir gerade gehört haben, Jatina Marling und Thorsten Pötsch, richtig?
Ja, die kenne ich beide. Thorsten Pötsch, mit dem habe ich eng zu tun. Und Frau Marling war früher in meiner Heimatregion. Ich komme also aus dem Süden des Landkreises Görlitz. Und sie war mit ihrem Mann früher in Spitzkunnersdorf. Von daher kennen wir uns auch.
Das ja, und war ich, meine denke, Schwester.
Ist, okay. Vieles, was Herr Pötsch jetzt gesagt hat, trifft genau den Punkt. Also wir müssen jetzt diese 19 Jahre tatsächlich nutzen, um die Grundlage zu schaffen, dass es eben nach dem Strukturwandel mit einer gestärkten Struktur weitergeht. Und da sind 19 Jahre eben halt jetzt erstmal ein langklingender Zeitraum. Aber wenn man schaut, wie lange sich auch Infrastrukturentwicklung heutzutage hinzieht, dann wissen wir, dass es eben halt nicht so ein langer Zeitraum ist. Und
die 19 Jahre, das ist das, was der Fahrplan vorgibt der Kohlekommission. Ich nenne sie jetzt mal kurz gefasst so. Bis dahin sollen also die letzten Bagger quasi auch dann stillstehen. Herr Meyer, wenn Sie hören, was auch von der Stimmung tatsächlich beschrieben wird, als Abgeordnete aus der Region, bekommen Sie da was von dieser Stimmung auch mit?
Natürlich bekomme ich das mit, weil es eine Unsicherheit für die Menschen bietet. Thorsten Pötsch hat ja schon angesprochen, wir haben ja Anfang der 90er Jahre schon einen Strukturwandel durchgemacht. Mhm. Und der war ziemlich abrupt, ziemlich hart und ohne Begleitung. Da sind tausende Arbeitsplätze weggebrochen. Viele Menschen, quasi fast eine Generation, ist abgewandert. Die haben hier keine Kinder bekommen, die leben jetzt woanders. Und diese Generation fehlt natürlich jetzt. Und jetzt ist die Sorge, dass so etwas nochmal passiert. Und deswegen ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben erst die Voraussetzung schaffen, erst eine neue Struktur und dann ein Ausstieg. Und das ist, glaube ich, jetzt auch entscheidend, um Zuversicht zu vermitteln, weil die Menschen sind sehr heimatverbunden, die sind auch sehr positiv eingestellt, die machen vieles mit, aber sie müssen halt mitgenommen werden. Und von daher war für uns auch der Zeitraum bis 2038 ganz entscheidend, um eben diese Grundlagen zu schaffen.
Also da sollen jetzt die Ärmel tatsächlich schnell hochgekrempelt werden. Wir haben das Maßnahmengesetz noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird noch verhandelt, beziehungsweise Ende April soll es dann stehen. 40 Milliarden sollen in die betroffenen Regionen fließen, davon 15 bis 18 Milliarden in die Lausitz. Man muss ja sagen, Geld heilt nicht alle Wunden. Aber Sie haben, wenn ich das so raushören kann, durchaus Hoffnung auf einen guten Neustart, eine Chance in der Umstrukturierung. Haben Sie nicht Sorge, dass tatsächlich mehr Abwanderung die Folge sein wird?
Ich Ich glaube, wenn man das jetzt richtig anpackt und eben halt Infrastrukturmaßnahmen angeht, jetzt auch mit der Ansiedlung von Forschungsinfrastruktur und Forschungsinstituten, den Unternehmen in der Region eine Unterstützung bietet, dass sie mit neuen eigenen Produkten und Dienstleistungen an den Markt kommen und damit dann auch ihren Mitarbeitern zeigen können, wir haben die Perspektive für euch, wir haben die Perspektive für eure Kinder, bei uns eine Ausbildung zu machen oder nach dem Studium einzusteigen, dann ist das durchaus etwas, wo wir jetzt auch schon diese Zuversicht nicht nur mit Worten, sondern mit Taten unterstreichen und damit dann auch die Leute hier eine Perspektive bekommen, wenn sie merken, es gibt tatsächlich diese Unterstützung. Und sie sagten natürlich, Geld heilt nicht alle Wunden, aber andererseits, wenn man davon spricht, dass wir Autobahnen neu bauen, neue Bundesstraßen bauen, dass wir auch eine Taktverdichtung im Bereich der Schiene brauchen oder auch den Ausbau der digitalen Infrastruktur, 5G oder generell Breitbandausbau, dann sind natürlich diese Beträge auch relativ zu sehen. Das ist viel Geld, aber das Geld wird man brauchen.
Wobei da ja auch schon Kritik gekommen ist, dass das Geld mit der Gießkanne quasi rübergeschüttet wird und man eigentlich keine wirklichen Strukturmaßnahmen da so schnell aus der Tasche zaubern könnte. Was ist tatsächlich realitätsnah und was sind Luftschlösser? Was würden Sie sagen, Stefan Meyer?
Also realitätsnah ist aus meiner Sicht, dass neben dem Geld entscheidend auch ist, dass wir sowohl was die Planungsbeschleunigung angeht vorankommen. Wir brauchen also Sonderwege für diese Kohleregionen, um diese Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Im aktuellen Planungsrecht wissen wir, wie lange sich solche Dinge hinziehen in Deutschland. Da ist ein Jahrzehnt fast nichts. Also in diesem aktuellen Planungsrecht wird es nicht gelingen, die Maßnahmen umzusetzen. Und darüber hinaus müssen wir auch die europäische Dimension deutlich machen. Wir haben eine Grenzregion zu Polen und Tschechien und wir haben in Europa mehrere Regionen, die jetzt vor dem Strukturwandel stehen. Und wenn wir dort beispielsweise auch was Beihilfe angeht, in den bisherigen Strukturen verharren, dann ist es natürlich auch schwer, Unternehmen so zu unterstützen, dass sie sich entwickeln können. Also wir brauchen auf europäischer Ebene im Beihilferecht dort auch Veränderungen.
Hm. Edwina Marling als Pfarrerin in Schleife im Landkreis Görlitz. Jetzt reden wir schon über Maßnahmen für die Zeit, wenn die Braunkohle tatsächlich ihrem Ende entgegengeht. Aber welche Erwartungen formulieren die Politiker, die Bürger aktuell an die Politik? Was hören die da?
Ja, ich glaube, das ist sehr differenziert. Und ich würde Sie da auf jeden Fall unterstützen in der Meinung, Geld heilt nicht alle Wunden. Wir erleben das im Schleifer Kirchspiel, dass natürlich das Bergbauunternehmen dort auch relativ viel Geld reingesteckt hat in verschiedenste Maßnahmen, unter anderem in eine neue Schule oder in eine große Sportanlage. Nichtsdestotrotz sind es die Menschen, die auch an diesen ganzen Geschichten mit der Braunkohle zerbrechen. Familien gehen kaputt daran. Und aus unserer Perspektive ist es ganz wichtig, dass endlich das Bergrecht selbst verändert wird, besonders die Paragraphen 77 bis 83, wo es um die Grundabtretung geht. Weil bis heute sozusagen ist es so, dass Menschen, falls sie nicht freiwillig ihre Häuser verlassen, dass sie genötigt werden können. Und das ist so ein Punkt, der mir auch in dem Kohlekommissionsbericht fehlt, dass sozusagen, ich freue mich sehr, dass der Hambacher Forst natürlich reingekommen ist, aber es geht ja auch um die Dörfer und um die Menschen, die da leben. Und gerade im Ort Müllrose ist es besonders dramatisch, weil der Friedhof das zweite Mal umgesiedelt werden müsste. Und die Menschen sind bis heute traumatisiert von dieser ersten Umbettung des Friedhofs in den 60er Jahren, wo es in der Zeit, so berichten Bürger, bis heute Sonderzuweisungen an Alkohol gab, weil immer in der Nacht wurde die Umbettung nachvollzogen, wurde die vollzogen. Und die Leute standen an den Zäunen und an ihren Fenstern und haben da zugeschaut. Und das wollen die nicht noch einmal erleben.
Also eine tiefe Narbe, die so nicht nochmal aufgerissen werden soll. Wir sprechen gleich weiter über die Auswirkungen des Kohlekompromisses in den Regionen, in den Betroffenen, in den Revieren. Wie kommt das bei den Menschen auch an? Welche Hoffnungen sind damit verbunden? Wir sprechen dann auch nochmal vertieft über die Lage im Rheinischen Revier. David Dresen ist bei uns im Studio, wird uns damit ein bisschen was erzählen können. Und Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent. Stefan Meyer, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie als CDU-Abgeordneter uns auch die Sicht der Landespolitik nochmal schildern konnten. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Wir hören uns gleich wieder mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Weiter geht es mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Der Ausstieg aus der Kohle, ja, der bedeutet ja auch ein Ende des Braunkohleabbaus. Vor allen Dingen das in Deutschland. Die Kohlekommission hat einen Fahrplan erarbeitet, wie der Ausstieg aussehen könnte, welche Maßnahmen da in Frage kommen könnten, um in den Regionen die Folgen auch abzufangen. 40 Milliarden Euro sollen fließen. Doch was ist schon Geld, wenn es um Heimat geht? Wie geht es den Menschen in den Revieren? Darüber sprechen wir heute in der Länderzeit und Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464, wenn Sie etwas zum Thema beitragen mögen. Vielleicht sind Sie selbst betroffen, vielleicht schon umgesiedelt oder noch bangen Blickes schauend auf den Rand des Baggerlochs, das immer näher rückt. So wie David Dresen, der hier bei uns in Köln im Studio ist, von der Initiative Alle Dörfer bleiben. Sie kommen aus Kokum und blicken schon wie sehr in den Abgrund, was das Abraumgebiet angeht.
Ja, also Kokum ist ein Dorf im Garzweiler Zweitagebaugebiet. Aktuell sind wir noch ungefähr 2,5 bis 3 Kilometer vom Braunkohleloch entfernt. Der Ort Kainberg liegt direkt an der Grenze vom Braunkohletagebau und da ist es wirklich vom Ortsausgang bis zum Tagebau, bis zur Tagebaubegrenzung keine 250 Meter.
Gehen Sie manchmal dahin spazieren und gucken sich das an und stellen sich vor, was in Zukunft wird?
Ja, man ist natürlich viel in der Gegend unterwegs. Wir haben selber einen Hund und sind viel spazieren. Und die Menschen generell in der Gegend sind einfach viel in der Natur unterwegs. Und genau, wenn man zum Beispiel nachts im Ort ist, dann kann man leider auch schon den Scheinwerfer vom Bagger sehen, sodass es auch nachts am Ortseingang beleuchtet ist.
Empfinden Sie das als Bedrohung?
Ja.
Wie wohnen Sie derzeit?
Genau, also wir haben das große Glück, in Kokum zu wohnen, auf einem Hof meiner Großeltern. Das ist ein alter Bauernhof, der von 1862 von unserer Familie errichtet wurde. Da leben wir mit meinen Großeltern und meinen Eltern und meinen Geschwistern zusammen auf diesem Hof. Wir haben, wie gesagt, das Glück, in Kokum zu wohnen. Da ist die Umsiedlung erst für 2027 angepeilt, abgeschlossen zu werden. In Kainberg gilt es anders. Da ist die bergbauliche Inanspruchnahme 2023. Und da gibt es mittlerweile Grundstücke und Häuser, da kann man eigentlich fast gar nicht mehr lebenswert leben, weil der Tagebau so nah ist und die Grundwasserpumpen direkt im eigenen Garten stehen.
Und Sie sagen es, die Umsiedlung ist beschlossen. Sie versuchen aber weiterhin, sich dagegen zu wehren. Mit welchem Ziel? Was erhoffen Sie sich noch?
Genau, um vielleicht einmal klarzustellen, also unser Ziel ist natürlich nicht der Stopp der Umsiedlung, sondern unser Ziel ist der Erhalt aller Dörfer. Das heißt, wir sagen ganz einfach, wer umsiedeln möchte, der soll das weiter tun. Wer das nicht will, der soll bleiben können. Und wir fordern eigentlich nicht mehr, als energiepolitisch möglich ist. Wir sagen einfach nur, der Kohlekompromiss mit seinen 3,1 Gigawatt, die im Westen abgeschaltet werden sollen, und der 7 Jahre frühere Kohleausstieg gibt es her, dass wir weder den Hambacher Wald noch die Dörfer vernichten. Und es ist reine Willkür, dass das passiert. Und insofern verstehen wir nicht, warum wir da überhaupt noch weg sollen.
Sie organisieren auch Proteste mit, waren auch am vergangenen Samstag mit dabei. Da gab es einen Sternmarsch rund um den Tagebau Garzweiler 2 bei Erkelenz. Ziel war eben die bedrohte Ortschaft Kainberg, die Sie schon angesprochen haben. Die 5 Ortschaften Kainberg, eben Kokum, Beverath, Ober- und Unterwestrich sollen dem Tagebau Garzweiler 2 weichen. Und die Umsiedlung ist im Gange, auch das haben Sie schon beschrieben. Es ist ja noch die Verunsicherung mit dem Kohlekompromiss, die auch nicht kleiner geworden ist damit. Und Sie sind beim Sternmarsch mitgelaufen. Wie war da die Stimmung?
Also beim Sternmarsch war die Stimmung unglaublich positiv. Wir hatten über 3000 BesucherInnen von sowohl aus den Dörfern selber als auch natürlich viele von außerhalb. Und wir waren unglaublich begeistert, was für einen tollen Zuspruch wir erhalten haben und wie viel Rückendeckung da auch von außen kommt. Und die Lage der Orte ist ja nun mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich ganz schlecht zu erreichen. Also insofern ist 3000 schon eine krasse Zahl für uns, weil da gibt es keine Bus- und Bahnverbindung hin. Genau, die Stimmung war grandios, aber es täuscht natürlich auch ein bisschen darüber hinweg, wie es eigentlich in der Region ist, weil da ist natürlich sehr viel Wut und sehr viel Empörung und sehr viel Verzweiflung. Das war mal ein Ausnahmetag, das war auch mal schön, wieder was anderes zu erleben als nur den Druck von RWE. Leider ist aber eigentlich 99% des Alltags RWE-Druck und nicht so schöne Feste.
Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen hier bei uns auch im Studio. Herr Küpper, Sie waren schon viel im Rheinischen Revier unterwegs, haben auch viel schon hier berichtet. Und da gibt es eben nicht nur Stimmen für den Erhalt der Dörfer. Was haben Sie da erlebt?
Nun, ich erlebe eine große Verunsicherung und ehrlicherweise wurde ja ein bisschen suggeriert nach diesem Durchbruch durch diese Kohlekommission, die sogenannte, dass jetzt da eine Lösung, ein Fahrplan auf dem Tisch liegt. Und ehrlicherweise war mein Eindruck in der Region, sei es rund um den Tagebau Garzweiler 2, aber eben auch rund um Hambach, den Hambacher Forst und die angrenzenden Ortschaften dort, dass die Fragen eigentlich größer geworden sind nach dieser Entscheidung. Denn in dieser Entscheidung steht eben jetzt drin, dass es wünschenswert sei, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt. Und diese Interpretation scheint sich jetzt so durchzusetzen, dass es eben dann so sein muss, dass dieser Hambacher Forst erhalten bleibt. Nur wenn wir uns nochmal vor Augen rufen in die großen Linien, dass diese Tagebauten auf eine jahrzehntelange Planung beruhen, das, es klang gerade schon an, die Umsiedlung, das sind ja Prozesse 2027, das klingt jetzt weit weg, aber das beginnt schon. Ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die aus Kuckum umgesiedelt sind. Die sind natürlich jetzt alle verunsichert, weil letztendlich freiwillig gemeldet, ganz ursprünglich, dass jemand umsiedeln will, hat sich wahrscheinlich keiner. Nur irgendwann haben die Menschen dann ihren Frieden gemacht und die werden jetzt auch wieder sozusagen, wenn es da vielleicht ein Stückchen Hoffnung gibt, verunsichert. Und so gesehen gibt es dann auch, David Dresen ist hier, von Alle Dörfer bleiben. Das ist eine klare Position. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Menschen dort in der Region, auch in Kahlenberg, Kuckum, die sagen, ich will, dass diese Umsiedlung jetzt weitergeht, weil die ursprüngliche Idee war, diese Umsiedlung geschlossen zu machen. Andere sagen, ich siedle um, jeder soll machen, was er will. Das ist die Position ein Stück weit von David Dresen, wobei da gibt es eben diesen ja doch eher härteren Kern, der sagt, ich will nicht umsiedeln, egal was passiert.
Also das heißt, das ist auch ein Stück Zerrissenheit in der Region. Die einen wollen jetzt gehen, die anderen wollen bleiben. Was macht das mit den Menschen?
Das muss man wahrscheinlich am ehesten David Dresen fragen, aber es macht natürlich, also ich habe Menschen getroffen, die sagen, sie haben sich entschieden umzusiedeln, obwohl sie vor Jahren und Jahrzehnten entschiedene Gegner waren und die jetzt sagen, das Haus, was sie selber gebaut haben, das sprengen sie lieber in die Luft, bevor jemand anderes dort wohnt. Das sind ja auch emotionale Entscheidungen. Natürlich geht es da auch um Geld, aber es gibt natürlich Konstellationen, beispielsweise der Hof der Dresens. Den kann man nicht mit Geld aufwiegen. Natürlich gibt es dafür einen Wert in unserer Gesellschaft sozusagen, den man materiell festschreiben kann, de facto, aber ist das ja eine emotionale Geschichte. Und in dem Fall ist es ein Hof, in anderen Fällen ist es eine andere Konstellation, sei es ein Tier, was man hält, sei es eine Erinnerung, die man an einen Ort hat, die man natürlich nicht wieder neu aufbauen kann. Auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die umsiedeln und die sagen, wir haben das doch so beschlossen, wir wollen dann, dass der Karnevalsverein wieder an dem Ort ist, wo wir dann umsiedeln. Und der Grundgedanke ist beispielsweise auch das, um nochmal zu schildern einfach, es entstehen dort jetzt Orte, Straßenzüge, die heißen dann Neu-Kahlenberg und wenn das alte Kahlenberg dann weg ist, dann wird das neu da gestrichen. Nur wenn dann jetzt beides erhalten bleibt, was ist denn dann Kahlenberg? Ne? Also das mag jetzt banal klingen, ist es vielleicht in dem Fall auch, aber das sind alles so Fragen in diese laufende Umsiedlung hinein, jetzt dieser Hoffnungsschimmer. Das verunsichert viel und es ist bis heute ja keine Klarheit da, ob beispielsweise der Hambacher Forst erhalten werden kann, also allein auch mal bergbautechnisch. Und wenn dann da die Kohle fehlt, dann sagt RWE, wir müssen dann den Tagebau Garzweiler komplett auskohlen, wie man das nennt. Und dann wären die Dörfer natürlich weg. Da mal eine Rechnung zu machen, es gibt andere Stimmen, die behaupten anderes, aber da brauchen die Menschen jetzt vielleicht auch Klarheit, weil diese Unsicherheit, die jetzt gerade da ist, die verunsichert nur noch mehr.
Das können wir sicherlich gleich auch nochmal im Gespräch mit Andreas Pinkwart besprechen. Thorsten Pötsch als Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser in der Lausitz und auch Sprecher der sächsischen Kommunen in der Lausitzrunde. Wenn Sie hören, was Moritz Küpper uns da auch an Verunsicherung gerade unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen geschildert hat, würden Sie sagen, das ist bei Ihnen ganz ähnlich, dieses Nicht-Wissen, vieles, was ein bisschen vage noch formuliert ist, das macht es eigentlich fast nur schlimmer?
Also die Klarheit ist jetzt zustande gekommen, zum Glück vor ungefähr 5 Wochen war der Ministerpräsident in Weißwasser gewesen zu einer großen Versammlung mit den Menschen. Es ging um das Thema Strukturwandel natürlich und bei dieser Versammlung waren auch eine Vielzahl von Bürgern aus dem Ort Mühlrose. Und der Ministerpräsident hat versprochen, dass innerhalb der nächsten 4 Wochen eine Entscheidung stattfinden wird. Und diese Entscheidung ist dann keine zwei Wochen später gefallen, dass es zu der Umsiedlung kommt. Und die Menschen waren ganz klar, die dort da waren, haben gesagt, wir wollen diese Umsiedlung. Wir haben uns, wie es auch gerade gesagt worden ist, damit arrangiert, so will ich es mal bezeichnen. Und die Menschen haben das gesagt, sie wollen diese Klarheit haben. Was passiert jetzt? Über 10 Jahre ging es immer hin und her. Und jetzt ist diese Klarheit da und das haben sich die Menschen gewünscht und mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und das ist wichtig, die Menschen mitzunehmen und klar zu sagen, auch zum Hambacher Forst, er bleibt jetzt und alles muss darum getan werden, dass er eben erhalten bleibt. Das stand ja bei einem CS Ring auch in diesen Abschlussbericht dort reinzubekommen. Und man hat ja mit Absicht nicht die einzelnen Dörfer ausgeführt, sonst wäre es nie zu einer Lösung gekommen, nie zu einer Zweidrittelmehrheit, um da sozusagen den Abschlussbericht vorlegen zu können. Und außer das Thema Hambacher Forst, was eben sehr emotional besetzt war, auch in den letzten Wochen von der Berichterstattung und her, da hat man sich dann geeinigt zu sagen, okay, der bleibt, aber alles andere bleibt offen sozusagen, muss eben in den nächsten Schritten dann geklärt werden.
Ja, und selbst beim Hambacher Forst haben wir gerade gehört, heißt es, es ist wünschenswert, dass er erhalten bleibt. Wie fallen da die Antworten aus der Politik auf die ganzen Entwicklungen aus? Das kann uns in Teilen sicher auch Andreas Pinkwart jetzt beantworten. Er ist der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie von der FDP jetzt am Telefon und ich grüße Sie, Herr Pinkwart.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie haben es gerade auch mitbekommen, der Hambacher Forst wurde hier in der Runde zweimal jetzt angesprochen, von dem die Kohlekommission in den Bericht geschrieben hat, es sei wünschenswert, dass er erhalten bleibt. Was heißt das? Wird er erhalten bleiben?
Ja, Sie haben ja eben noch mal völlig zutreffend, Frau Enzminger, den Bericht der Kommission zitiert, der deutlich macht, dass das der Halt des Hambacher Forstes wünschenswert wäre. Genau das ist auch unsere Sicht. Wir wollen den Bericht 1:1 umsetzen, aber dazu gehören eben verschiedene Voraussetzungen, unter anderem auch die Voraussetzung, die eben auch Teil des Berichtes ist, dass jetzt der Bund mit dem Unternehmen und den Unternehmen auch in den neuen Ländern in die Gespräche eintritt, um die Empfehlungen auch dort umsetzen zu können. Die Gespräche haben auch schon begonnen. Sobald sie zum Abschluss gebracht worden sind, wissen wir, was auch im Rahmen der bisherigen Regelungen, Verträge und Genehmigungen in Zukunft möglich ist, ob und wie sich diese Wünsche auch erfüllen lassen. Das wollen wir auch so schnell wie möglich natürlich erreicht sehen. Und sobald das hergestellt ist, dann wird das Unternehmen auch auf uns zukommen und eine neue Braunkohleplanung vorlegen. Und dann können wir über eine Änderung der Genehmigung auch entsprechend entscheiden. Und daraus leiten sich natürlich auch alle anderen Dinge ab, wobei wir, was die Umsiedler anbetrifft, natürlich auch als Landesregierung mit den entsprechenden Behörden im engen Austausch sind und die Beratung durchführen, um dort möglichst viel Sicherheit schon jetzt auch zu geben und die Menschen auch wirklich mitzunehmen, damit der Beschluss am Ende auch zum Wohle gerade der betroffenen Menschen auch umgesetzt werden kann.
Man muss sagen, der Kohlekompromiss hat viele Erwartungen, nicht zuletzt eben in den Revieren ja auch geweckt, auch darauf, dass womöglich die eine oder andere Ortschaft doch nicht weichen muss. Wenn ich Sie so höre, die Antwort der Politik, im Moment können Sie da noch gar keine Hoffnung nähren bzw. zerstören, man weiß es nicht.
Ja, wir müssen natürlich vorne sehen, dass ja Nordrhein-Westfalen bereits eine Anpassung der Braunkohleentwicklung in der Region durchgeführt hat mit der Leitentscheidung 2016. Und hier können wir auf jeden Fall sagen, dass selbst wenn es zu dieser Entscheidung kommen sollte, dass der Tagebau Hambach nicht zu Ende geführt werden sollte oder früher eingestellt werden sollte als bisher beabsichtigt, dass die Orte, die seinerzeit schon herausgenommen wurden, auf jeden Fall auch in Zukunft nicht betroffen sein werden. Inwieweit dort aber, wo die Umsiedlungen schon erheblich vorangeschritten sind, zum Teil zu 80%, zum Teil zu 60%, und die meisten Menschen auch weiter umsiedeln wollen, da unterstützen wir natürlich auch diese Menschen, die umsiedeln wollen und unterstützen auch natürlich die Menschen darin, dass wir deutlich machen, dass die Kondition auch für die Umsiedlung durch das Unternehmen vollumfänglich weiter erhalten bleiben. Und das geschieht auch. sodass wir da auch zu einer sozialverträglichen Entwicklung finden. Auch das hat uns ja der Kommissionsbericht vorgegeben, dass wir hier das so vorteilhaft wie nur möglich für die Menschen auch gestalten.
Und Andreas Pinkert, das können Sie nicht sehen, Sie sind uns telefonisch zugeschaltet. Moritz Küpper hier, unser Landeskorrespondent, der hat sich eifrig Notizen gemacht. Ich nehme mal an, weil er etwas auch zu sagen hat zu dem, was Sie da gerade erklärt haben, Herr Küpper.
Herr Pinkwart, habe ich Sie da gerade richtig verstanden? Sie haben diese alte Entscheidung Holzweiler angesprochen. Damals war ja, das war eine rot-grüne Landesregierung, die Devise, man schützt die Dörfer, man schützt die Menschen und dafür müssen dann Bäume fallen. Stehen wir nicht aktuell vor einer ähnlichen Entscheidung und entscheiden uns, weil der Hambacher Forst über die Proteste, über alles zu so einem großen Symbol geworden ist, eben jetzt für diesen Hambacher Forst, von dem, das muss man vielleicht auch mal sagen, ja in etwa noch 5% stehen. Also das ist ja auch ein Stück weit eine, ja ich will es mal sagen, irrationale Entscheidung. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Nein, ich glaube, da haben Sie mich falsch verstanden. Sie haben ja deutlich gemacht, dass die seinerzeitige Entscheidung Kommunen herausgenommen hat aus einer zuvor festgelegten Umsiedlung. Jetzt gab es ja Fragen, ob das möglicherweise wieder geändert würde, wenn man den Hambacher Tagebau nicht wie geplant zu Ende führen könnte. Da habe ich hier ganz deutlich gemacht, das geschieht nicht. Es bleibt bei dieser Herausnahme, die 2016 getroffen worden, auch wenn der Hambacher Tagebau nicht wie bisher geplant zu Ende geführt werden sollte. Da bleibt es also bei dem Vorrang, dass Mensch, soweit es möglich ist, nicht einbezogen sein sollte oder geschützt werden sollte. Jetzt könnten wir sagen, möglicherweise, wenn sich der Wunsch der Kommission wirklich erfüllen lässt, dass wir Mensch und Bäume schützen können. Ich glaube, so muss man das sehen. Und dabei geht es nicht nur um den deutlich verkleinerten Hambacher Forst, wie Sie das zutreffend beschreiben, sondern es geht auch um ein kleines FFH-Gebiet. Der Hambacher Forst ist ja selbst kein FFH-Gebiet, aber es gibt in dem Abraumgebiet auch noch ein kleines FFH-Gebiet und auch noch einen älteren Wald, der sonst mit betroffen gewesen wäre. Möglicherweise lässt sich das auch noch schützen. Aber das ist alles jetzt Gegenstand der Klärung, Gegenstand der Gespräche. Also es geht darum, die Menschen, die sonst früher betroffen gewesen wären, weiter zu schützen und den Wald und diejenigen, die schon vor der Leitentscheidung 2016 mit der Umsiedlung begonnen haben, auch dort die Umsiedlung sozialverträglich weiter fortzusetzen, das auch menschengerecht zu gestalten. Und gerade Ortschaften, wo zum Teil schon 80-85% der Menschen umgesiedelt sind, dort auch einen vernünftigen Abschluss der Umsiedlung durchzuführen im Interesse der Menschen. Denn wenn Sie mit denen sprechen, dann sind die ganz überwiegenden Betroffenen dort der Meinung und haben den Wunsch, dass sie jetzt auch umsiedeln können und dass die Planungen auch wie seinerzeit vorgenommen auch erfolgen können.
Und Herr Winkwart, von Moritz Küpper kam gerade noch der Hinweis, dass RWE das ein bisschen anders sieht und sagt, entweder oder, also beides funktioniert nicht. Da ist noch viel Diskussionsbedarf sicherlich. David Dresen würde sich auch gerne noch zu Wort melden.
Wie meinen Sie das entweder oder, wenn ich das nachfragen darf? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
RWE hat ja die Position, dass man, wenn man den Hambacher Forst erhält, dass dann Garzweiler komplett ausgekohlt wird. Wir reden jetzt natürlich nicht mehr, das haben Sie klargestellt, über Holzweiler, die Orte, die bereits herausgenommen sind. Aber wir haben ja, und wir reden ja heute hier über diese 5 Dörfer, unter anderem Kuckum, aus dem David Dresen kommt.
Und David Dresen, ich muss Sie bitten, einen Moment noch zu warten, weil wir schon sehr, sehr lange einen Hörer in der Leitung haben, Carsten Bühler, der uns aus Berlin angerufen hat. Und Herr Pinkwart, ich glaube auch an die Politik sich richtet, wenn er sagt, da hätte längst mehr geschehen können. Schönen guten Morgen, Herr Bühler.
Herr Bühler aus Berlin, schönen guten Tag oder guten Morgen. Wir reden doch immer über Perspektiven für oder gegen die Kohle. Also das hätte schon längst passiert werden müssen. Die SPD ist schon seit Jahrzehnten, zumindest in der Lausitz oder in Brandenburg, an der Regierung und hätte da Perspektiven schaffen müssen. Und was da jetzt in den Dörfern passiert, das ist auch sehr traurig, dass da eine Spannung zwischen der Bevölkerung stattfindet, die halt gehen wollen oder die bleiben wollen. Das ist auch sehr, doch massiv geht das ab. Mhm. Und meiner Meinung nach brauchen wir auch die Kohle gar nicht, also vielleicht einen Teil, aber den Großteil der Kohle zum Beispiel im Hambacher Forst nicht mehr, weil wir genug andere Alternativen haben. Die meiste Kohle geht ja der Strom geht ja für den Export und das finde ich sehr bedenklich.
Und Sie sagen, die Politik hätte längst Perspektiven schaffen müssen. Der Kohlekompromiss, der war ein zähes Ringen, wie wir alle wissen. Was denken Sie, wie hätte es schneller gehen können?
Naja, also dass das irgendwann mal mit der Kohle nicht mehr so weitergeht, das hat man schon vor 20 Jahren schon gewusst, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Und man hätte gerade auch in der Lausitz halt da irgendwelche innovativen Standorte schaffen können, damit die Leute auch eine Arbeit haben und sich da nicht jetzt hier aufreiben für Leute, die da arbeiten und die da nicht arbeiten und diese Kohle halt nicht mehr haben wollen.
Carsten Bühler, ich danke Ihnen, dass Sie das in die Runde geworfen haben. Thorsten Pötsch ist uns auch zugeschaltet aus der Lausitz als Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser. Wenn Sie das hören, man hätte da viel früher ja auch in Richtung Arbeitsplätze denken können, weil man ja weiß, dass es ein Ende mit der Kohle gibt. Wie rasch waren Sie da aktiv? Was konnten Sie schon im Vorfeld auch des Kohlekompromisses womöglich leisten?
Ja, da gibt es aus meiner Sicht ziemliche Unterschiede zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen. In Brandenburg ist da einiges passiert, vor allen Dingen im südlichen Brandenburg. Das ist sozusagen die Industrieregion von Brandenburg. Und wenn man da so Beispiele anguckt, genau mit der Grenze durch gibt es einen Industriepark, und zwar den Industriepark Schwarze Pumpe. Dort ist es ja gelungen, dass man eben andere Ansiedlungen geschafft hat und viele Arbeitsplätze schaffen konnte. Und wenn man dann 22 Kilometer weiterfährt, von Spremberg nach Weißwasser, da wurde es leider versäumt. Auch infrastrukturmäßig ist Südbrandenburg eben viel besser autobahntechnisch angebunden als der Ostsachsen, ne? Also wenn Sie von Weißwasser zur Autobahn fahren wollen, Richtung Berlin, dann fahren Sie erstmal fast eine Dreiviertelstunde. Und wenn Sie Richtung Westen fahren, also Richtung Bautzen, Dresden, dann auf die A4, dann fahren Sie auch eine Dreiviertelstunde. Und der gesamte Landkreis Görlitz von Weißwasser bis runter nach Zittau, der hat keine Autobahn, ne? Also ich sage immer, ich bin schneller in Berlin als am äußersten Zipfel des Landkreises. Und diese Infrastrukturmaßnahmen sind jetzt ganz wichtig, was auch Herr Mayer angesprochen hatte. Das ist eine Riesenchance, weil was passierte immer in dem Bundesverkehrswegeplan, war es so gewesen, man zählte immer die Menschen, man zählte die Nutzeinheiten und da waren wir immer hinten runter. Aber dass Infrastruktur die Voraussetzung ist, um Ansiedlungen zu schaffen, das müssen langsam eben auch die größere Politik verstehen. Mhm. Und das ist die Voraussetzung, weil Investoren, die kommen, die gucken natürlich zu 80%, zu 90% eben, wie schnell bin ich irgendwo an das große Verkehrsnetz angebunden. Und da fallen wir immer runter oder sind in der Vergangenheit immer runtergefallen.
Mhm, aber da soll sich ja auch einiges tun, jetzt auch im Zuge eben dieses Kohlekompromisses und der Gelder, die da fließen. Da war unter anderem eine ICE-Verbindung von Berlin über Weißwasser, dann nach Görlitz auch im Gespräch. Hoyerswerda soll besser an die Metropolen Berlin, Breslau, Leipzig und Dresden angebunden werden. Da schauen wir mal, ob die Attraktivität der Region über die Infrastruktur auch steigen wird. Andreas Pinkwart ist uns in der Leitung noch zugeschaltet. Was bekommen Sie denn als Landespolitiker auch von der Verunsicherung und dem Unmut in den Dörfern mit?
Ja gut, wir sehen natürlich auch die Betroffenheiten. Wir sind hier im Austausch. Unser Ministerpräsident Armin Laschet war der erste Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, der sich auch unlängst mit den Betroffenen selbst einmal ausgetauscht hat. Wir sind in den Gesprächen mit denen, die jetzt vor der Frage eben auch stehen, wie es mit der Umsiedlung weitergeht, mit den Unternehmen versuchen, die besten Voraussetzungen auch dafür sicherzustellen. Das ist von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus haben wir die Situation für die Beschäftigten und deren Familien, sowohl bei den unmittelbar im Braunkohlebereich und den Energieunternehmen Beschäftigten, aber eben auch den Zulieferbetrieben, die sich natürlich fragen, wenn jetzt die Kohleverstromung deutlich früher vom Netz geht, wie wirkt sich das dann auf unsere Beschäftigungssituation aus? Und wir gehen ja ein Stück weit in Nordrhein-Westfalen voran, sollen schneller anpassen als in den neuen Ländern. Das heißt für uns, dass wir nicht den langen Vorlauf haben, sondern wir müssen im Prinzip parallel jetzt den Strukturaufbau mit dem Strukturabbau verbinden. Dazu gehört für uns auch vorrangig Infrastruktur, Gewerbeflächenausweisung. Das alles muss jetzt möglichst schnell geschehen. Wir haben ja auch in dem WSBK-Bericht Empfehlungen, dass wir entsprechende Beschleunigungsmöglichkeiten Möglichkeiten bekommen sollen, auch für die Verkehrsprojekte. Das ist auch von den Umweltverbänden ja zugesagt worden. Das bezogen auf die im Kommissionsbericht benannten Projekte, Sie da auch einer Beschleunigung zustimmen würden.
Und Sie hören im Hintergrund
die Voraussetzung, die wir schaffen müssen.
Genau, da läuft die Musik an, die uns signalisiert, dass wir auf die Nachrichten zugehen. Wir werden gleich weitersprechen über die Frage, was wird aus uns, dem bangen Blick auf den Kohlekompromiss in den Revieren. Nach den Nachrichten geht es weiter hier mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Da hören wir dann möglicherweise auch Sie.
Deutschlandfunk, Länderzeit.
Mit Petra Enzminger und diesem Thema, was wird aus uns, der bange Blick auf den Kohlekompromiss in den Revieren, darüber sprechen wir heute in der Länderzeit. Und wir haben schon einiges gehört, wie die Stimmung ist, auch nachdem ein Kompromiss um den Ausstieg aus der Kohle ja gefunden worden ist. Die Menschen belastet aber sehr auch die Unsicherheit. Dörfer sind gespalten. Es gibt jene, die noch einmal für ihre Heimat kämpfen wollen, auch hoffen, dass zumindest Teile der Dörfer stehen bleiben. Und es gibt die anderen, die wirklich umsiedeln wollen, die sagen, wir müssen abschließen. Und ja, das ist das Thema. Wie gesagt, David Dresen ist bei uns im Studio. Alle Dörfer bleiben, heißt die Initiative, der er angehört. Und es geht eben darum, im Rheinischen Revier zumindest einen Teil noch dessen, was da steht, zu erhalten. Herr Dresen, wir haben gerade ja auch Andreas Pinkwart, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, ist auch noch in der Leitung, auch gehört. Es soll sozialverträglich zugehen. Die Menschen sollen natürlich auch mitgenommen werden. Wie erleben Sie das als Mensch, der in der Region wohnt?
Ja, also ich kann klipp und klar sagen, dass diese Umsiedlung nie sozialverträglich war und es auch nicht sein wird und es auch nicht ist. Menschen, die aus Zwang aus ihrer Heimat vertrieben werden, können per se nicht sozialverträglich umgesiedelt werden. Und das unterscheidet sich nicht danach, ob ich bleiben will oder gehen will. Auch viele Menschen, die gegangen sind, sind nicht freiwillig gegangen. Sie wurden gegangen. Sie wurden dazu gedrängt zu gehen. Ich finde es natürlich verständlich zu sagen, ich bin jetzt umgesiedelt, ich will die Sache hinter mir lassen. Aber ich finde es genauso verständlich zu sagen, in Zeiten, in denen wir aus der Kohle 7 Jahre früher aussteigen, in denen wir 3,1 Gigawatt im Westen abschalten, in Zeiten, in denen der Klimawandel direkt vor der Haustür steht, in denen wir eigentlich die schlimmste Vernichtungsmaschinerie, die die Welt wahrscheinlich in der letzten Zeit erlebt hat, vor der Haustür stehen haben, dass wir da ernsthaft noch Dörfer abreißen, um die dreckigste Energieform zu fördern, die es auf dieser Welt gibt, das kommt vor Ort einfach nur grauenhaft an, weil die Menschen teilweise einfach nicht mehr verstehen, für was wir das eigentlich tun. Und da muss ich Herr Pinkwart leider widersprechen. Also sozialverträglich ist das Ganze überhaupt nicht. Ich beginne einfach mal damit, dass es ganz viele Leute gibt, die können gar nicht umsiedeln. Das trifft vor allem Landwirte und Tierhalter, weil es am neuen Ort überhaupt keine Flächen gibt, an denen sie ziehen können. Das
können Sie anhand Ihres eigenen Beispiels auch demonstrieren.
Genau, also wir haben jetzt einen Hof von meinen Großeltern, auf dem wir leben. Wir sind da auch sehr glücklich. Es gibt für uns überhaupt keinen Grund, da wegzugehen. Oder wir würden nicht gehen, wenn wir nicht müssten. Wir kriegen 85% Fläche weniger. Also wir haben im Endeffekt am neuen Ort 2000 Quadratmetern, am alten Ort 14.000. Da können Sie nicht ein einziges Pferd mitnehmen. Das funktioniert allein aus tierschutzrechtlichen Gründen schon nicht. Da brauchen wir mit Landwirtschaft gar nicht anfangen, die natürlich viel, 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 viel mehr Fläche haben. Und das zieht sich eigentlich durch die Bank durch. Also alle müssen sich verkleinern. Klar kriegt man eine finanzielle Entschädigung, aber nun mal keine flächenadäquate Entschädigung. Und ich finde es ehrlich gesagt fast schon anmaßend zu behaupten, dass man mit uns fair umgehen würde. Wären wir nicht die letzten Jahre so viel auf die Straße gegangen, wäre der Hambacher Forst nicht so groß geworden, dann wäre das hier alles gar nicht Thema. Und die Landesregierungen haben sich durch die Bank weg um uns gar nicht bemüht. Und Entschuldigung, aber dass Herr Laschet im Oktober bei uns zu Hause war, er war auch bei uns zu Hause, er hat viel versprochen und bis heute nichts gehalten. Und dass sich immer hier hingestellt wird, als gäbe es mit uns seit Ewigkeiten einen Dialog auf Augenhöhe, Entschuldigung, das existiert nicht.
Da müssen wir natürlich Andreas Pinkwart auch durchaus Gelegenheit geben,
ja,
etwas zu erwidern. Herr Pinkwart, wenn Sie das hören, als Wirtschaftsminister einer Landesregierung, eine Landesregierung hier vertretend, können Sie nachvollziehen, wie die Emotionen da auch eine Rolle natürlich spielen und wie aber auch Wut da ist?
Absolut, das kann ich natürlich verstehen. Auch die von Herrn Dresen bezogen auf seine Situation geschilderten Empfindungen kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben ja auch diese Themen auch miteinander besprochen. Es ist ja auch in der Kohlekommission wirklich gerungen worden um den besten Weg. Und das, was jetzt vorliegt, was von den Umweltverbänden, was von den Klimaforschern in der Kommission mit erarbeitet und auch mit abgestimmt worden ist, sieht ja eine Kohleverstromung bis 2038 vor, auch im Rheinischen Revier, in deutlich stärkerem Rückbau als bisher geplant, aber über diesen Zeitraum, das haben sich auch die Umweltverbände, die Klimaforscher nicht einfach gemacht, ein solches Ergebnis mitzugehen. Aber das haben sie natürlich auch getan in Kenntnis der Gesamtlage, die so aussieht. Das müssen wir gelegentlich auch noch mal in Erinnerung rufen, dass wir in Deutschland zunächst einmal die letzten Jahre aus der gesicherten Leistung Kernenergie rausgegangen sind und noch rausgehen wollen, obwohl sie klimaneutral ist. Und damit gehen wir genau den entgegengesetzten Weg zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden oder auch Frankreich oder Großbritannien. Das heißt, wir nehmen eine CO2-arme Energie aus dem System raus, ersetzen die durch Erneuerbare und bleiben jetzt in der gesicherten Leistung, weil die Erneuerbaren sind nicht so sicher, bleiben wir ganz wesentlich abhängig, zur Hälfte im Moment auch bei der gesicherten Leistung, von der Kohleverstromung. Das ist genau der umgekehrte Weg. Jetzt wollen wir die auch noch ersetzen. Wir wissen alle, das geht nicht über Nacht. Wir werden zum Teil auch durch Gas erstmal ersetzen müssen, was auch noch nicht klimaneutral ist. Auch das ein Zwischenweg. Also wir machen es uns auch wirklich nicht einfach in Deutschland. Die Kohle wird gebraucht, nicht mehr so stark, wenn wir ehrgeizig vorankommen. Und das sagt der Bericht ja auch. Damit das überhaupt gelingt, müssen wir so viele Voraussetzungen noch schaffen. Leitungsausbau, Speicherausbau, Erneuerbarenausbau. Da sind noch so viele Voraussetzungen auch zu schaffen, damit uns das bis 38 gelingt, sodass leider in den Regionen auch die Beiträge, die bisher eingefordert werden mussten, zum Teil auch noch eingefordert werden müssen, damit wir die Energieversorgungssicherheit gewährleisten bekommen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Das ist ja hier keine Willkür, das ist auch keine böse Absicht, sondern das ist das Ergebnis eines wirklich intensiven Beratens dieser Kommission auch. Wie gehen wir mit diesen Themen auch in Zukunft um.
Und bezogen auf die Forderungen, auch die wir von David Dresen gehört haben, dass er sagt, zumindest die Teile, die noch stehen, müsste man doch irgendwie erhalten und retten können, da würden Sie sagen, sind Ihnen die Hände gebunden.
Ja, da muss man sehen, was da geht. Aber nach meinem Eindruck ist das außergewöhnlich schwierig, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die große Zahl schon gegangen ist, umgesiedelt worden ist und die anderen auch überwiegend gehen wollen. Und es ist nicht so nach meinem Kenntnisstand, dass sich dadurch jeder verkleinert hätte. Wenn Sie eine besondere Bedingung dort haben, Herr Dresen, ich habe das hier aufgenommen, dem können wir sicherlich auch nachgehen und uns fragen, kann man nicht die Situation auch verbessern helfen. Aber ich habe auch viele Rückkopplungen, wo die Menschen uns sagen, durch die Umsiedlung haben sie zumindest was jetzt die Größe des Grundstücks und des Gebäudes und nicht keinerlei Nachteil, dass man natürlich seine angestammte Wohnumfeldsituation nicht aufgeben will. Das ist uns doch allen, glaube ich, bewusst, auch den Hörern und Hörern. Aber man sollte sich dadurch nicht in andererlei Hinsicht noch verschlechtern müssen. Und das ist ganz überwiegend nach meinen Kenntnissen jedenfalls auch nicht der Fall. Aber wir gehen gerne auch Ihrem Fall nach und fragen uns, kann man die Situation nicht auch für Sie noch verbessern?
Das ist jetzt öffentlich versprochen, haben wir alle mitbekommen. Und David Dresen macht sich da auch eine Notiz, hoffe ich. Wir müssen Sie leider verabschieden. Wir haben Sie im Auto erwischt. Sie sind unterwegs zum nächsten Termin. Danke Ihnen, Andreas Pinkwart, Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, dass Sie sich die Zeit dennoch genommen haben und uns telefonisch hier zugeschaltet waren. Dankeschön.
Ich danke Ihnen und in die Runde. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Einen schönen Tag.
Und Herr Dresen hätte gerne noch auch etwas erwidert, aber ja, terminliche Gründe zwingen uns da an dieser Stelle eben auf Wiederhören zu sagen. Wir haben Sie aufgefordert, liebe Hörerinnen und Hörer, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen. Und das haben einige auch getan. Mein Kollege Michael Röhl ist im Studio und wird uns einiges zusammenfassen.
Ja, Petra Enzminger, ein großes Stichwort für unsere Hörerinnen und Hörer ist tatsächlich dieser Konflikt zwischen Umwelt- und Klimaschutz auf der einen Seite und auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen auf der anderen Seite. Und da ist eigentlich die Äußerung zumindest unserer Hörerinnen und Hörer eindeutig, weil nämlich sehr, sehr klar gesagt wird, natürlich wird eine Zahl von Arbeitsplätzen wegfallen, aber schauen wir doch mal in andere Bereiche hinein. Zum Beispiel ein Hörer, der sagt, schauen wir uns doch mal die selbstfahrenden Autos an, da werden demnächst Lkw-Fahrer zum Beispiel arbeitslos. Da redet am Ende dann niemand drüber. Es ist doch auch ein Stück normal, dass sich die Welt verändert und es vielleicht auch neue Wege gibt, Energie herzustellen. Ein anderes Argument, das immer wieder angeführt geführt wird, ist natürlich die Tatsache, dass diese 20.000 Arbeitsplätze, um die es anscheinend geht, dass man die nicht gleichsetzen kann mit der jahrhundertelangen Zerstörung von Natur und Umwelt, mit dem Hinweis darauf, wie viele neue Arbeitsplätze bereits im Bereich der erneuerbaren Energien auch geschaffen werden sollten. Eine Zahl bis 2017, die wir jetzt nicht verifizieren konnten, in der Kürze 330.000 Arbeitsplätze. Und da wäre doch auch genug Platz für diejenigen, die heute im Bereich zum Beispiel auch der Braunkohle auch arbeiten. Dann immer wieder der Hinweis, Paris, Klimaerwärmung, 1,5 Grad Ziel und dass letztlich all die Maßnahmen, die wir uns überlegen, diesem Ziel doch untergeordnet werden müssen. Und dann kommen wir natürlich nochmal zu den Menschen, die in der Region, in der Gegend leben, ob das jetzt in Nordrhein-Westfalen oder auch in Sachsen der Fall ist. Uns hat eine Hörerin aus Bautzen geschrieben oder angerufen und sie hat gesagt, wie viele wirklich der kulturellen Schätze auch dort zerstört worden sind, auch in den letzten Jahrzehnten. Eine Frage, die auch an Frau Marling nochmal geht oder ein Hinweis. Und sie sagt, das ist letztlich nicht nur in den Dörfern ein Schatz, der nie wiederherstellbar, nie wiederbringbar ist. Und auch eine Meldung oder eine Äußerung in Richtung von Herrn Pötsch, der ja Oberbürgermeister von Weißwasser ist, nämlich der eben im Laufe der Sendung von einer schönen Natur gesprochen hat in seiner Region und uns hat eine Hörerin aus der Lausitz angerufen und hat gesagt, da ist doch alles weggebaggert worden und da wird auch in den nächsten 19 Jahren weiterhin alles weggebaggert, wie man da von schöner Natur sprechen könne. Es habe riesige Eichenwälder dort gegeben, die man letztlich für Geld auch geopfert hat und sie sagt und kommt zu dem Schluss, das ist letztlich ein Verbrechen auch an unseren Kindern gewesen. Das, was Herr Pinkwart angesprochen hat, zum Schluss vielleicht noch Stromversorgung, auch ein Stichwort natürlich. Wir brauchen eine zuverlässige, auch eine bezahlbare Stromversorgung. Und ein Hörer sagt, also das wird oft ausgeklammert, auch wenn über Umweltschutz und Klimaschutz diskutiert wird. Und allerletztes Stichwort ist die Frage, die Länder sollen Milliarden bekommen, um diesen Strukturwandel auch hinzubekommen. Und die Frage, wie schafft man neue Strukturen? Also was für eine Vision gibt es da, den Menschen eine Perspektive zu geben, der Landschaft eine Perspektive zu geben und letztlich auch erneuerbare, im Idealfall regenerative, erneuerbare Arbeitsplätze zu schaffen oder zumindest im Bereich der erneuerbaren Energien.
Einiges, was wir weitergeben können in unsere Gesprächsrunde, Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer, vorgetragen von meinem Kollegen Michael Röhl. Danke Ihnen dafür. Und vielleicht zunächst an Edwina Marling. Sie sind direkt angesprochen worden von einer Hörerin aus Bautzen, die die kulturellen Schätze angesprochen hat, die da verloren gehen. Und Sie hatten eingangs ja schon mal geschildert, dieser Friedhof, die Umbettung. Das nimmt die Menschen auch sehr emotional mit, weil sie schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Wenn Sie so auf kulturelle Schätze gucken, was würden Sie sagen? Was sind die größten Verluste?
Ja, man muss einfach sagen, dass in der Lausitz in den letzten 100 Jahren circa 130 Dörfer devastiert wurden. Und das ist natürlich besonders das Siedlungsgebiet der Sorben. Und das heißt, dass die sorbische Sprache derzeit auf der roten Liste für vom Aussterben bedrohten Sprachen steht, das hat ganz klar auch mit diesen Zerstörungen letztlich ja der Kultur zu tun. Die Umsiedlungen erfolgten ganz häufig dann in die Plattenbausiedlung nach Weißwasser, Hoyerswerda, Spremberg oder Cottbus. Aber dort konnten die Menschen, die eher aus einer dörflich geprägten Kultur kamen, natürlich ihre Tradition und Bräuche nicht weiter pflegen. Und das ist im Fallbeispiel Mülrose ganz genauso. Ich habe da gerade erst letzte Woche die letzte Trachtenträgerin von Mülrose beerdigt, die tagtäglich in sorbischer Tracht ging. Und bis heute sind da natürlich das Christkind unterwegs und die ganzen sorbischen Bräuche, die eben gepflegt werden, auch die sorbische Sprache ist in Mülrose noch einen ganz alten, ursprünglichen Dialekt, den sie da haben, den ich auch kaum spreche, da ich eher ein moderneres Sorbisch spreche, was in der Bautzenregion gesprochen wird. Das alles geht damit verloren. Mhm. Und das kann nicht mit Geld aufgewertet werden.
Sie sind Pfarrerin in Schleife in Sachsen, stammen aus einer sorbischen Familie in der Oberlausitz. Sie sind quasi in ihre Heimat zurückgekehrt. Das Lausitzer Dorf Mülrose wird also für den Tagebau Nochten abgebaggert. So viel steht fest. Und ich habe gelesen, die Mehrheit der Einwohner hat das benachbarte Schleife eben als neuen Wohnort auch gewählt. Würden Sie sagen, man kann da möglicherweise noch was auffangen, vielleicht dann auch pflegen, dort die Kultur weiter pflegen?
Selbstverständlich werden wir alles dafür tun, dass es auch dort möglich ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Abbaggerung von Mürose auch noch nicht beschlossen ist, auch wenn morgen der Grundlagenvertrag unterschrieben wird. Es handelt sich um eine privatrechtliche vorzeitige Umsiedlung. Und das heißt, wer bleiben will, kann derzeit auch bleiben. Und wahrscheinlich wird dann eine ähnliche Situation wie in Pödelwitz entstehen, dass einfach einige schon ausgezogen sind und andere aber bleiben wollen. Hm. Und das ist eben auch wirklich eine Schwierigkeit, wo wir ganz genau wie im Rheinischen Revier die Verbindung von Politik und Wirtschaft auch klar kritisieren. Weil morgen zum Beispiel zu diesem Grundlagenvertrag kommt dann der Ministerpräsident Michael Kretschmer, wo wir natürlich sagen, gibt es nicht andere Anlässe sozusagen, als jetzt feierlich ein Dorf seines Bundeslandes zu begraben, dass er dazu kommt.
Ne? Da würden Sie sich andere Signale wünschen. Thorsten Pötzsch, auch Sie sind angesprochen worden von unseren Hörerinnen und Hörern als Oberbürgermeister von Weißwasser. Sie haben uns eingangs geschildert, eben was Weißwasser und die Region auch bei Ihnen zu bieten hat, nämlich nicht nur die Braunkohle, sondern eben auch die schöne Natur, schöne Landschaften. Und der Hörer fragte, was ist davon über, wenn alles weggebaggert wird, die Eichenwälder zerstört sind, was kann man da noch retten? Was würden Sie sagen, welche Hoffnung haben Sie dennoch, diese Landschaft von diesem Image ja auch wegzubringen, die die Lausitz ja durchaus auch hat?
Also ich weiß nicht, wo diese Lausitzerin wohnt. Ich lade sie sehr herzlich mal ein, nach Weißwasser und ins Umland zu kommen. Und umsonst würde die UNESCO nicht drei verschiedene Flächenlabel vergeben, wenn das so beschildert ist.
Aber das Braunkohle-Image hat natürlich die Lausitz klar. Schon, verbindet man ganz stark damit, ne?
Verbindet man davon. Das ist klar, deswegen wollen wir davon weg und deswegen kämpfen wir ja um diese UNESCO-Label, auch um den Erhalt zum Beispiel des Geoparks Moskauer Faltenbogen, was alle 4 Jahre reevaluiert wird, wie in diesem Jahr, dass wir das erhalten können. Und dazu ist alle notwendige Unterstützung auch der Bevölkerung notwendig. Und wenn wir uns immer wieder so ein negatives Image geben und nach außen so auftreten, alles ist schlecht, alles ist weg, wir können es ja nicht mehr zurückholen. Wir müssen nach vorne schauen und sagen, okay, wir haben dafür andere Alternativen. Klar, in meiner unmittelbaren Nähe gab es Bäume, da brauchten wir 3 Leute, um die zu umspannen. Das ist traurig, das waren Orte der Kraft und auch der Selbstfindung, aber ich konnte es damals nicht aufhalten und es ist eben geschehen. Und wenn wir uns immer wieder in der Vergangenheit aufhalten, dann werden wir diese Region, dann werden wir unser Land auch nicht voranbringen. Und das ist eigentlich das Signal, was ich senden will. Wir müssen nach vorne schauen, wir müssen gemeinsam danach denken. Und der Ministerpräsident ist eingeladen worden von den Einwohnern dort, weil er sich dafür eingesetzt hat, dass es eine Klarheit gibt. Und alles, was die Politik zurzeit macht, glaube ich, auch in dieser Hinsicht, wird immer wieder kritisiert. Also es gibt spezielle Situationen in den einzelnen Dörfern, die muss man individuell begutachten. Aber die Sache ist jetzt mit dem Dorf Mühlrose, dass die Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat und endlich wollte, wann geht's los? Wir haben unsere Grundstücke dort und dazu wurde auch der Ministerpräsident dann eingeladen, dass jetzt endlich mal dieser Vertrag unterschrieben wird, der seit Monaten hin und her diskutiert wird.
Also Sie sehen es nicht wie Frau Marling, dass der eigentlich noch gar nicht auf rechnen Füßen steht?
Also ich sehe es anders, ich sehe es da pragmatischer und man sollte jetzt eben diese Entscheidung respektieren und auch wenn es jetzt eine Entscheidung von Seiten der LEAG ist, aber das haben die Leute ja gefordert und ich war selber dabei bei der letzten großen Veranstaltung, wo sie aufgestanden sind und sagt, Herr Ministerpräsident, wir wollen jetzt endlich eine Entscheidung dazu haben, dass es jetzt endlich losgeht und wir wollen das und haben dem nochmal Nachdruck eben verliehen und die Politik in Sachsen hat sich dafür eingesetzt und was auch gut gewesen ist, sich dafür jetzt einzusetzen und alles, was damit jetzt in Verbindung ist, und deswegen, es wurde ja angesprochen, die meisten Menschen bleiben in der Region, fast alle bleiben in der Region, bleiben in unmittelbarer Nähe, bleiben im Kirchspiel sogar. Und diese Chance sollte man jetzt nutzen, dass man diese Tradition alles mitnimmt, was machbar ist, und um dies zu erhalten. Die Region bietet so viele Möglichkeiten.
Man hört da deutlich raus, dass es natürlich auch eine gespaltene Betrachtung ist. Das heißt, dass die einen es so sehen, die anderen es so sehen und dass es sehr stark auch geprägt ist von dem eigenen Erleben, das durchaus ja auch schmerzhaft sein kann, wie Frau Marling uns das ja auch geschildert hat. David Dresen ist auch hier mit in der Runde, der das aus dem Rheinischen Revier auch in der eigenen Familie miterlebt. Wenn man diese Zerrissenheit sich so anschaut, was würden Sie sagen, gibt es da überhaupt eine Chance, dass da wieder gemeinsam auch hinterher zusammenwachsen, Herr Dresen?
Ich hoffe es für die Menschen, die gegangen sind, dass das so ist. Es ist ein bisschen schwierig, also die aktuellen Zahlen von RWE selber auch, ich sage es jetzt mal für das Rheinische Revier, vor allem für den Garzweiler Tagebau, sagen uns ganz klar, also Stand jetzt ist 60% der Leute haben verkauft. Am neuen Ort haben aber nur 30% der Leute ein neues Grundstück gekauft. Generell sagen alle Umsiedlungen, die Zahlen der Umsiedlung sagen 55-60% der Leute ziehen an den neuen Ort. 45-40% an einen anderen Ort.
Also es ist anders als in der Lausitz, wo uns gerade Thorsten Pötscher auch erklärt hat, der Oberbürgermeister von Weißwasser, dass da die Menschen auch durchaus nah bleiben, das heißt nicht weit wegziehen, so erleben Sie es im Rheinischen Revier, die Leute ziehen weg.
Naja, der Grund ist eigentlich ganz simpel, die Leute leben jetzt auf einem Dorf, sie sind dörfliche Strukturen gewohnt, das heißt Straßenzüge mit langen Wiesenteilen hinten dran. Das gibt's einfach bei uns, weil die Flächen so knapp sind, gibt's das im neuen Ort nicht. Wir verlieren 24 Hektar von alten zum neuen Ort, die sind nicht mehr da und die Menschen sagen sich halt, ich möchte dörflich leben, ich möchte eine gewachsene Struktur und die gibt's im neuen Dorf einfach nicht und die haben gar nicht die Chance dahin mitzugehen, wenn sie ein dörfliches Leben haben möchten und deswegen entscheiden sich, leider, das muss man so sagen, also sagen wir mal grob 45% der Menschen nicht dafür, mit in den neuen Ort zu gehen. Natürlich kann man dann eine neue Gemeinschaft aufbauen, das schließt sich ja nicht aus. Klar, die kann neu werden, aber die alte ist durch eine Umsiedlung unwiderruflich verloren. Mhm. Und genau, also das ist eine andere Frage. Also die alte wird man nicht erhalten können, weil die dörfliche Struktur einfach komplett zerstört wird.
Thorsten Moll hat uns aus Holzweiler angerufen, ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Emsinger, und vielen Dank an die Runde. Ich bin heute Morgen informiert worden über die Sendung und habe mir nicht nehmen lassen, ein paar Schnipsel mitzuhören. Und,
das freut uns.
Ja, was mich gewundert hat, ist, dass hier auch vom Minister Pinkwart einiges über den gleichen Kamm geschert wird oder geschoren wird. Und ich glaube, das, was David Dresen da gerade gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn es gibt Strukturen in den Dörfern, die sie überhaupt nicht an den neuen Ort überführen können. Und das ist in Kainberg und in Kuckum der Fall. Und das ist auch ganz stark in Berverath der Fall.
Das heißt, Sie kennen sich in der Region aus?
Ja, ich bin da geboren und meine Familie ist eigentlich über alle Orte verteilt dort auch. Und es ist so, dass die Landwirtschaft natürlich dort ein strukturprägendes Element war. Das haben wir seinerzeit auch beim Besuch vom Ministerpräsident Laschet im November deutlich machen wollen. Und das ist eine Perspektive, die ist für mich viel zu wenig in der aktuellen Diskussion drin. Und da muss ich auch Herrn Küpper nochmal ganz direkt ansprechen, der phasenweise auch da natürlich von den Menschen in der Umsiedlung gesprochen hat. Und es ist tatsächlich ja so, dass viele Menschen umsiedeln werden. Aber es gibt auch noch viele, gerade die mit den landwirtschaftlichen Strukturen, die dies gar nicht können. Und das häuft sich halt auch entsprechend in Berverath an. Ja, und da muss man sich eigentlich auch die Frage stellen, ob die Politik hier differenziert hinschaut oder ob man da gerade alles über einen Kamm schert, weil man natürlich einen enormen öffentlichen Druck auch gerade verspürt. Und wenn ich dann auch noch mich zurückerinnere, also ich wohne selber in Holzweiler und die Leitentscheidung hat bei uns einen wahnsinnigen Impuls gegeben, seinerzeit auch in den Ort. Wir haben eine wahnsinnige Dynamik in unserer Gemeinschaft dort. Und wenn man dann in der Diskussion hört, dass dort, wo der Tagebau dann ausläuft, ja, alles das, was so östlich von Berverath hinterher sein wird, wenn es dann eigentlich nur darum geht, dass dort Abraum gewonnen werden muss, damit man wieder Autobahnen bauen kann, damit die Seefläche seinen Platz findet, dann bekommt das für mich in meinem Kopf schon ein großes Fragezeichen, ob das dann wirklich auf lange Sicht so sinnvoll ist, das durchzuführen. Also von daher,
Thorsten, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitte auf eine differenzierte Wahrnehmung.
Darum sind wir immer bemüht und ich denke, das kriegen wir auch meistens ganz gut hin, Thorsten Moll. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben und uns auch nochmal geschildert haben, wie die Perspektiven da einfach auch auf dieses Thema sind. Sie haben Moritz Küpper angesprochen, unseren Landeskorrespondenten, der nicht mehr hier im Studio ist, der aber auch gerade darum bemüht war, ja zu schildern, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auch ist von denjenigen, die nur weg wollen, die jetzt abgeschlossen haben und denjenigen wie David Dresen, die sagen, naja, für uns gibt es eigentlich keine Alternative, als hier zu bleiben, einfach auch durch die Struktur ihrer Heimat, ihres Lebens. Ich würde das gerne noch mal ganz kurz in die Runde werfen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit mit dem Blick auf die Uhr. Vielleicht, Frau Marling, wenn Sie noch mal in die Zukunft schauen, glauben Sie, dass diese Zerrissenheit oder auch dieser Streit, den die Umsiedlung ja durchaus mit sich bringt, dass Sie den kitten können in Ihrer Region?
Ich denke, das dauert mindestens 10 Jahre, wenn nicht eine ganze Generation. Aber natürlich werden wir alles dafür tun. Und gerade wir werden, ich denke, eine Rückbesinnung auch auf die sorbischen Wurzeln, das kann auch helfen, Wunden zu heilen.
Mhm. David Dresen, glauben Sie, die Wunden heilen auch bei Ihnen in der Region im Rheinischen Revier?
Naja, ich hoffe es, dass sie irgendwann heilen werden. Wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch hilft, ist, dass Menschen die Freiheit bekommen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten. Und wenn Leute gehen möchten, dann sollen die das Recht haben. Und wenn Leute bleiben möchten, dann sollten die auch das Recht haben. Ich glaube, da ist es einfach nur hilfreich, wenn man Wunden heilen will, dass man Menschen die Freiheit lässt, die so zu heilen, wie sie das für richtig halten.
Der bange Blick auf den Kohlekompromiss in den Revieren, das war das Thema heute hier in der Länderzeit. Wir werden weiter gucken, wie sich in den Regionen das Ganze entwickelt. In der kommenden Woche schauen wir nach Brandenburg. Brandenburg macht's vor, das Für und Wider einer Frauenquote in der Politik wird dann Thema sein, mit Michael Röhl hier am Mikrofon. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Jadwina Marling, die Pfarrerin, Thorsten Pötsch, der Oberbürgermeister und David Dresen von der Initiative Alle Dörfer bleiben. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören.